Die Predigt heute hat den Titel Wie erlange ich Versöhnung mit Gott? Heute an diesem Versöhnungstag versammeln wir uns wieder, um uns in Erinnerung zu rufen, was dieser Tag bedeuten soll. Und es ist wichtig, dass wir verstehen, für was dieser Versöhnungstag überhaupt ist. Dass wir heute diesen hochheiligen Festtag wieder halten dürfen, ist auch keine Selbstverständlichkeit, sondern hat hohe Priorität, ein Privileg, das uns Gott geschenkt hat. Was bedeutet dieser Tag für uns? Und welche Attribute beinhaltet dieser Tag genau? Wir haben schon einiges von Herrn Robert Moore gehört, was man tun soll, und Gott sich beschwert hat, dass man falsch fasten kann, wenn man zürnt darin oder seine Probleme nicht offenbart. In unseren Glaubensgrundsätzen können wir Folgendes über den Versöhnungstag aus unserer Website entnehmen. Und darin steht über den Versöhnungstag, wir begehen den Versöhnungstag einmal im Jahr, indem wir für 24 Stunden keine Nahrung und Flüssigkeit zu uns nehmen. Dieser Tag weist auf jene hin, die in diesem Leben berufen werden, wurden und Versöhnung mit Gott erlangt haben, sowie auf jene, die nach der Wiederkehr Christi Versöhnung mit Gott erlangen können. Der Tag symbolisiert auch die Übertragung der Sünde auf Satan, der letztendlich für alle Sünde verantwortlich ist. Wie Satan die Sünde übertragen wird, symbolisch gesehen, können wir lesen in 3. Mose 16, die Verse 5 bis 10. Aber wir werden zunächst in 3. Mose 23 gehen. 3. Mose 23 werden uns anschauen, wie die Restriktion über das Verhalten oder den Versöhnungstag sind. 3. Mose 23. Wir beginnen mit Vers 26. Und der Herr redete mit Mose und sagte, am 10. Tag, an diesem 7. Monat, ist der Versöhnungstag. Da sollt ihr eine heilige Versammlung halten. Da sollt ihr eure Seelen demütigen oder auch fasten. Dem Herrn ein Feueropfer darbringen. Heute geben wir keine Feueropfer, sondern wir geben diese Geldopfer, so wie wir es getan haben. Und sollt an diesem Tag keine Arbeit tun. Denn es ist der Versöhnungstag, damit vor dem Herrn, eurem Gott, Sühnung für euch vollzogen werde. Denn wer seine Seele an diesem Tag nicht demütigt oder wer nicht fastet, der soll aus seinem Volk ausgerottet werden. Vers 30. Und wer an diesem Tag irgendeine Arbeit tut, den will ich aus seinem Volk austilgen. Darum sollt ihr keine Arbeit tun. Das soll eine ewige Ordnung bei euren Nachkommen in allen euren Wohnungen sein. Es ist euer Sabbat der Ruhe, damit ihr eure Seelen demütigt. Am 9. Tag des Monats, am Abend, sollt ihr diesen Sabbat halten, vom Abend an bis wieder zum Abend für 24 Stunden. Wir sollten also daran erkennen, wenn man Gottes Wort Glauben schenkt, wenn man seine Gebote hält, dass dieser Versöhnungstag am 10. Tag des 7. Monats einzuhalten ist. Dieser 7. Monat ist im Alten Testament der Monat Etanim, ein Name zur Zeit der ersten Verbannung. Dieser Monat Etanim befindet sich im heutigen Zeitraum zwischen September und Oktober, in dem wir uns jetzt gerade befinden. Wir sollen an diesem besonderen Tag eine heilige Versammlung halten oder besser sogar eine hochheilige Versammlung, denn jeder wöchentliche Sabbat ist auch eine heilige Versammlung. Wir sollen fasten. Was bedeutet, dass wir für 24 Stunden keine Nahrung und keine Flüssigkeiten zu uns einnehmen sollen, es sei denn, jemand braucht es krankheitsbedingt. Man muss da ein bisschen auch unterscheiden. Wir sollen Opfer darbringen. keine Feueropfer mehr, wie es damals war, weil Jesus Christus das die Opfergesetze abgeschafft hat durch seinen Tod. Jedoch bringen wir Geldopfer dar, wie wir es gerade getan haben. Wir dürfen an diesem Tag nicht unserer Arbeit nachgehen. In keinster Weise. Oder unseren Hobbys oder unseren Gelüsten. Denn es ist der Versöhnungstag des Herrn, da wir entsühnt werden sollen und müssen. Es ist eine ewige Ordnung, eine klare Anordnung für alle. Egal, wo man wohnt, egal, aus welcher Rasse man stammt. Alle Menschen haben dies zu halten, und ganz besonders das Volk Gottes. Ein feierlicher Sabbat, besser ein hochheiliger Sabbat, soll er für uns sein. Nochmals, beginnend am 9. Tag, dem Vorabend, ab Sonnenuntergang bis zum nächsten Sonnenuntergang, dem 10. Tag. Also 24 Stunden. Gott erwartet von uns, dass wir also in Demut vor seinem Versöhnungstag einhalten, indem wir fasten für diese Zeit von Sonnenuntergang bis wieder Sonnenuntergang. Das Wort demütigen, so wie ich es gerade herausgelesen habe aus der Luther 2009, bedeutet im Alten Testament im Hebräischen Anah, A-N-A-H, und hat die gleiche Bedeutung wie Fasten und auch Leid tragen. Schauen wir es uns an in Esra 10. Esra 10, ich habe hier ein bisschen, muss hier manchmal ein bisschen länger suchen hier, weil da keine Register sind, so wie ich es normalerweise habe. Esra 10 und Vers 6. Und Esra stand auf vor dem Haus Gottes und ging in die Kammer Johannans, des Sohnes Eliaschibs. Als er dahin kam, aß er kein Brot und trank kein Wasser. Denn er trug Leid wegen des Treubruchs derer, die gefangen gewesen waren. Zu diesem Zeitpunkt war das Haus Israel gefangen genommen worden. Aber auch Nehemia 1 und die Verse 4 bis 6 ist direkt nebendran. Nehemia 1, 4 bis 6. Als ich diese Worte hörte, setzte ich mich hin und weinte, und ich trug einige Tage lang Leid und fastete und betete vor dem Herrn, vor dem Gott des Himmels, und sagte: Ach Herr, Gott des Himmels, großer und schrecklicher Gott, der den Bund und die Barmherzigkeit denen hält, die ihn lieben und seine Gebote halten. Vers 6. Lass doch deine Ohren aufmerken und deine Augen offen sein, dass du das Gebet deines Knechtes hörst, dass ich nun Tag und Nacht vor dir bete für die Kinder Israels, deine Knechte, und die Sünden der Kinder Israels bekenne, die wir an dir getan haben, und ich und meines Vaters Haus haben auch gesündigt. Nehemia war hier bereit, schon für das ganze Volk, für sein Haus, für seine eigenen Sünden mit Gebet vor Gott zu bitten. Um Vergebung, um Sühne zu schaffen. Er trug Leid, wie wir es gehört haben. Er fastete wegen der Sünden des Volkes und seiner selbst. Aber viele andere taten das auch. Daniel hatte gefastet für das Volk. Was bedeutet also diese Versöhnung für Gott oder zu Gott für uns? Warum sollen wir fasten und uns selbst damit demütigen? Tun wir es nur, weil es im Gesetz verlangt wird, ja, dann faste ich mal ein bisschen, ohne den Sinngehalt dabei zu verstehen? Oder steckt da von Gott eine besondere Erwartung an uns? Wie wir fasten sollen, was wir dabei tun sollen. zeigt uns Gott, wie er das Fasten an uns sehen möchte? Gibt uns Gott eine Hilfestellung dabei? Oder kann man fasten, wie man will? Auf was muss geachtet werden? Wir haben es gehört bereits in der Opferansage, dass Gott keinen Wohlgefallen hat bei Jesaja, in dieser Stelle in Jesaja, dass sie Groll hatten. Und auch Christus gab uns ein wichtiges Gleichnis in Lukas 18. Lukas 18, die Verse 9 bis 13. Ich lese hier aus der Luther 2017. Lukas 18, Vers 9. Wir werden auch ein bisschen ein paar Seitensprünge machen, also halten Sie den Finger auch weiterhin oder machen Sie sich eine Markierung rein, dass Sie wieder leicht zurückgehen können. Vers 9. Er sagte aber zu einigen, die überzeugt waren, fromm und gerecht zu sein, und verachteten die anderen dies Gleichnis. Und die Frage ist, wie steht es mit uns? Viele verachteten die anderen, einige meinen, die sind überzeugt davon, sie sind, ja, ich bin ja viel heiliger als ihr. Glauben wir, weil wir einen anderen Weg gehen, immer gerechter zu sein als andere oder besser zu sein? Stellen wir uns höher als andere, weil wir das Privileg haben, den Weg Gottes zu gehen? Oder maßen wir uns an, vor Gott also gut gerecht zu sein? Bin ja so gerecht, kann ja alles gut. Schauen wir weiter, was Christus in diesem Gleichnis erklärt. Was passiert? Es gingen zwei Menschen hinauf auf den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer und der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stand und betete bei sich selbst. Ich danke dir, Gott, dass ich nicht bin wie die anderen Leute, die Räuber, die Ungerechte, die Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner da. Wäre das Gott wohlgefällig und gerecht, indem man andere verurteilt und sagt, ja, ich bin ja viel besser. Und behauptet, sogar den Zehnten von allem zu zahlen. Beachten wir diese Aussage. Was Christus den Pharisäern gesagt hatte, hier fehlt mir eine Stelle, muss mich schon mal dafür entschuldigen, denn der Zöllner hat noch mehr gesagt, aber irgendwie ist mir da was abhanden gekommen. Aber ich suche das jetzt gleich raus, denn die Stelle fehlt mir. Sonst kann ich das nicht so wiedergeben, wie ich das will. Wo ist die Stelle? Immer noch verkehrt. Ja, das gibt ein Take One, ein Cut in der Aufnahme. Könnte gestrichen werden. Und der Kaffee fehlt auch. Genau. Er sagt nämlich in Vers 12, Lukas 18, Vers 12, ich faste zweimal in der Woche und ich gebe den Zehnten von allem, was ich habe. Interessant. Er gibt den Zehnten von allem, was er hat. Christus sagt in Matthäus 23, die Verse 23 zu 24, weh euch Schriftgelehrte und Pharisäer. Er spricht nämlich den Pharisäer direkt, nämlich direkt an. Ihr Heuchler, die ihr den Zehnten gebt von Minze, Dill und Kümmel, also bis auf das Kleinste schön abgezählt, und lasst das Wichtigste im Gesetz beiseite, nämlich das Recht, die Barmherzigkeit und den Glauben. Doch dies sollte man tun und jenes nicht lassen. Ihr verblendeten Führer, die ihr Mücken aussiebt, aber Kamele verschluckt. So sieht's aus. Den Zehnten von allem gibt und immer jede Woche fasten. Ich mache das jede Woche. Macht mich alles so gerecht. Schauen wir mal an, was Gott in Zacharja sagt. Auch eine interessante Stelle. Ich dachte schon, die hat Herr Moore auch gehabt, aber Aber die hat er nicht gehabt, das war gut. Habe sie allein für mich. Aber ich teile sie Ihnen mit. Zacharja 7, die Verse 5 bis 10. Rede zu allem Volk im Land und zu den Priestern und sage, als ihr fastetet und Leid trugt im 5. und im 7. Monat, diese 70 Jahre lang, in ihrer Gefangenschaft war das, habt ihr da für mich gefastet? Oder als ihr aßt und trankt, habt ihr nicht für euch selbst gegessen und getrunken? Ist es nicht das, was der Herr durch die früheren Propheten ausrufen ließ, als Jerusalem bewohnt und reich war, mit ihren Städten ringsumher und Leute aus Negev und in der Ebene bewohnten? Und das Wort des Herrn kam zu Zacharja. So sagte Herr Zebaoth, richtet recht! Und jeder beweise seinem Bruder Güte und Barmherzigkeit und tut den Witwen, Weißen, Fremdlingen und Armen kein Unrecht und keiner denke gegen seinen Bruder etwas Böses in seinem Herzen. Das ist es, wenn man fastet. Aber lesen wir weiter in dem Gleichnis von Lukas 18, Vers 13. Der Zöllner aber stand ferne, wollte auch die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach, Gott, sei mir, dem Sünder, gnädig. Sind wir auch in der Lage, solch eine Demut vor Gott aufzubringen, dass wir uns selbst demütigen, dass wir unsere Schuld und unsere Sünden, unser Vergehen an den Gesetzen bekennen? Dass man sich selbst erniedrigt? Können wir das? Und was ist die Reaktion in Vers 14 von Christus? Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus. Nicht jener. Der Zöllner ja, der Pharisäer nein. Denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Schauen wir, Selbstgerechtigkeit ist Hochmut, der früher oder später den einen oder anderen zu Fall bringen wird. Und wie oft haben wir das schon gesehen? Viele Geschwister haben uns dadurch verlassen und sind bislang nicht durch Demut zurückgekommen, waren nicht bereit, um Vergebung zu bitten, sind mit ihrem Groll, mit ihrem Zorn, mit ihrem Unmut in andere Kirchen gegangen, dann wieder in andere Kirchen gegangen, manche sogar komplett weg, manche halten sogar das Blaubüttenfest dieses Jahr nicht. Man muss sich darüber Gedanken machen. Sich selbst anmaßen, zu wollen, gut zu sein, gerecht oder besser als andere, Schwächere dabei zu verachten, ist kein guter Vorsatz vor Gott. Und schon gar nicht beim Fasten. Christus sagte selbst, er sei gekommen, um zu dienen und sich nicht dienen zu lassen. Er, der Gott war, ein Hohepriester. Lassen wir uns der Bedeutung des Fastens näher nachgehen. Wir fasten aus Liebe zu unserem Nächsten und tiefstem Herzen zu Gott, um der Liebe Gottes näher zu kommen und vor allem näher vor Gott zu kommen. Denn er ist es, der uns helfen kann. Schauen wir Jesaja 58 an. Jesaja 58, Und lesen wir die Verse 1 bis 11. Es geht um falsches und echtes Fasten. Er sagt, rufe laut, schone nicht, erhebe deine Stimme wie eine Posaune und verkünde deinem Volk ihre Übertretungen und dem Haus Jakob ihre Sünden. Sie suchen mich täglich und wollen meinen Weg wissen, wie ein Volk, das Gerechtigkeit schon getan und das Recht ihres Gottes nicht verlassen hätte. Sie fordern von mir Recht und wollen von ihrem Gott rechten. Warum fasten wir und du siehst es nicht an? Warum tun wir unseren Leib weh und du willst es nicht wissen? Seht, wenn ihr fastet, so geht ihr doch eurem Geschäft nach und treibt alle eure Arbeiter an. Seht, Vers 4, ihr fastet, aber ihr hadert und zankt und schlagt mit gottloser Faust. Wie ihr jetzt macht, fastet ihr nicht so, dass eure Stimme in der Höhe gehört würde. Sollte das ein Fasten sein, das mir gefällt, wenn ein Mensch seinen Leib bei Tag plagt oder seinen Kopf hängen lässt wie ein Schilf oder auf einem Sack und in der Asche liegt? Wollt ihr das ein Fasten nennen und einen Tag, der dem Herrn angenehm wäre? Das ist aber ein Fasten, das mir gefällt. Löse, die du mit Unrecht gebunden hast. Lass los, die du unterjochst. Gib frei, die du bedrängst. Reiß jedes Joch weg. Bring dem Hungrigen dein Brot und nimm in dein Haus auf die, die im Elend sind. Wenn du einen nackt siehst, dann bekleide ihn und entzieh dich nicht deinem Nächsten. Vers 8. Dann wird dein Licht wie die Morgenröte hervorbrechen und deine Heilung wird schnell voranschreiten. Und deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen und die Herrlichkeit des Herrn wird deine Nachhut sein. Dann wirst du rufen und der Herr wird dir antworten. Wenn du schreist, wird er sagen, sieh, hier bin ich. Wenn du niemanden vor dir unterjochst, noch mit dem Finger zeigst oder übel redest und den Hungrigen dein Herz finden lassen und die elende Seele sättigen wirst, dann wird dein Licht in der Finsternis aufgehen und dein Dunkel wird sein wie der Mittag. Und der Herr wird dich immer da führen und deine Seele sättigen und der Dürre und deine Gebeine stärken und du wirst sein wie ein bewässerter Garten und wie eine Wasserquelle, der es nie an Wasser fehlt. Aber auf Sacharja 7, ich glaube, die Stelle haben wir schon, Sacharja 7, 5 bis 14, genau, das haben wir. Gehen wir zu Matthäus 6. Und lesen die Verse 16 bis 18. Matthäus 6, die Verse 16 bis 18. Wenn ihr fastet, sollt ihr nicht sauer dreinschauen wie die Heuchler, denn sie verstellen ihr Gesicht, um den Leuten zu zeigen, dass sie fasten. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn verspielt. Wenn du fastest, dann salbe deinen Kopf und wasche dein Gesicht, damit du nicht den Leuten zeigst, dass du fastest, sondern deinen Vater, der verborgen ist, und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird es dir öffentlich vergelten. Wenn wir fasten, dann tun wir es nicht vor der Welt und auch nicht öffentlich. Wir geben es nicht kund, wir sagen auch nichts darüber, wir tun das im Verborgenen, für Gott. Schauen wir auch Joel 2. Kommt direkt nach Hosea. Ja, Joel 2 und die Verse 12 bis 14. Doch sagt auch jetzt der Herr, kehrt von ganzem Herzen zu mir um mit Fasten und Weinen und mit Klagen. Er sagt, zerreißt eure Kleider, zerreißt eure Herzen und nicht eure Kleider und kehrt um zu dem Herrn, eurem Gott, denn er ist gnädig, barmherzig, geduldig und von großer Güte und es reut in das Unheil. Wer weiß, es mag ihn wiederum gereuen und er mag einen Segen zurücklassen, wenn ihr dem Herrn, eurem Gott, Speiseopfer und Dank Opfer opfert. Wir haben unsere Opfer gegeben und ich hoffe, wir haben das alle von Herzen getan, mit Freude. Aber auch Jona 3, wo habe ich denn Jona? In dieser Bibel sind die schwer zu finden. Da gibt es irgendwie keine Übersicht. Da ganz nach hinten. Jona. Ich glaube, ich bin langsamer als manch andere hier. Merke ich gerade. Jona 3, die Verse 1 bis 10. Und das Wort des Herrn kam zum zweiten Mal zu Jona. Mach dich auf, geh in die große Stadt Nineveh und predige ihr die Predigt, die ich dir sage. Da machte sich Jona auf und ging nach Nineveh, wie der Herr gesagt hatte. Nineveh war eine große Stadt vor Gott. 3 Tage Reisen groß. Und Jona ging zuerst 1 Tagesreise weit in die Stadt hinein und predigte, es sind noch 40 Tage, dann wird Nineveh untergehen. Da glaubten die Leute von Nineveh an Gott, ließen ein Fasten ausrufen und zogen Säcke an, beide groß und klein. Als das vor den König von Nineveh kam, stand er auf von seinem Thron, legte seinen Purpur ab, hüllte einen Sack um sich und setzte sich in die Asche und ließ in Nineveh folgenden Befehl des Königs und seiner Minister ausrufen. Es sollen weder Mensch noch Vieh, weder Ochsen noch Schafe Nahrung zu sich nehmen und man soll sie weder weiden noch Wasser trinken lassen. Menschen und Vieh sollen sich in Säcke hüllen und mit ganzer Kraft zu Gott rufen und jeder kehre um von seinem bösen Weg und den Gewalttaten seiner Hände. Wer weiß, es könnte Gott gereuen und er könnte sich von seinem grimmigen Zorn abwenden, so dass wir nicht umkommen. Aber Gott sah ihre Werke, dass sie umkehrten von ihrem bösen Weg. Da reute ihn das Übel, das er angekündigt hatte, ihnen zu tun, was er und er tat. Es nicht. Man muss in die Lage kommen, seine eigenen Sünden zu erkennen, seine Motiven und seine Motivation neu zu gestalten, um Gott näher kommen zu können. Wenn wir fasten, um Gott näher zu kommen, der uns auch neues Verständnis geben, wenn wir das wollen und wenn wir das zulassen. Matthäus 9. Matthäus 9, wir kennen alle diese Stelle, den alten Wein, den neuen Wein, die neuen kennen es eher noch nicht. Matthäus 9, und Vers 14 bis 17. Da kamen die Jünger des Johannes zu ihm und sagten, warum fasten wir und die Pharisäer so viel und deine Jünger fasten nicht? Und Jesus sagte zu ihnen, wie können die Freunde des Bräutigams Leid tragen, solange der Bräutigam bei ihnen ist? Aber die Zeit wird kommen, dass der Bräutigam von ihnen genommen wird. Dann werden sie fasten. Er spielt auf seinen eigenen Tod hinaus. Niemand flickt ein altes Kleid mit einem Lappen oder neuen Stoff. Denn der Lappen reißt doch wieder vom Kleid und der Riss wird schlimmer. Vers 17. Man füllt auch nicht neuen Wein in alte Schläuche. Sonst zerreißen die Schläuche und der Wein wird verschüttet und die Schläuche verderben. Sondern man füllt neuen Wein in neue Schläuche, so werden sie beide miteinander erhalten. Christus erklärt in Vers 16 und 17 durch den alten Lappen auf neues oder neuen Lappen auf altes Kleid oder neuen Wein in alte Schläuche bedeutet nichts anderes, dass wir nicht das neue Verständnis, das wir bekommen, die Wahrheit Gottes, in alte Rituale zu verflechten. Man soll es nicht vermischen. Glauben wir nicht, Gottes Gesetze teilweise halten zu können? Weiterhin, was jetzt kurz bevorsteht, Halloween zu feiern, Weihnachten, Ostern, Silvester, all diesen Quatsch und den Weg Gottes zu bestreiten zu können. Das funktioniert nicht. Und man soll auch nicht fasten, wie es die Juden und die Pharisäer taten, mit falschen Motiven oder mit Routine und in Selbstgerechtigkeit, vielmehr im neuen Verständnis. Er sagt, man füllt neuen Wein in neue Schläuche, so bleiben beide miteinander erhalten. Man füllt neues Verständnis in eine neue Motivation, in ein neues Leben. Wir haben unser altes Leben abgelegt bei der Taufe. Manche besteht die Taufe noch bevor. So wird das Gute in uns wachsen, wie die Liebe zu Gott und unserem Nächsten. Wenn man Gottes Gebote hält und lässt das Alte komplett sein, wird Gott sich uns nahen und wird für uns da sein. Er wird uns helfen und wir schaffen Sühne. Wir versöhnen uns mit Gott. Und dann haben wir auch schon den nächsten Punkt, den zweiten Punkt. Fasten mit Gebet, um Hilfe von Gott zu erhalten. Probleme zu lösen, auch um wichtige Entscheidungen durch seinen Ratschluss treffen zu können. Wir können nicht einfach alles selbst entscheiden und denken, ja, ich mache das jetzt mal so. Können Sie tun. Sie können alles tun, aber nicht alles dient zum Guten. Wie oft schon waren wir in einer Situation, aus der wir nicht wussten, wie sie ausgehen wird oder wie wir da wieder rauskommen sollen. Und ich kann mit Bestimmtheit sagen, die Probleme werden jetzt immer massiver und intensiver. Geschwister, die Kinder haben, Probleme mit den Schulen. Das wird heftig. Und niemand kann das lösen außer Gott. Matthäus 4. Und die Verse 1 bis 4. Auch Christus hatte lange Zeit gefastet. Er wusste, was auf sich zukommt. Und er brauchte die Kraft Gottes. Da wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, um vom Teufel versucht zu werden. Und als er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn schließlich. Und der Versucher trat zu ihm und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, dann sag, dass diese Steine Brot werden. Und er antwortete, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Da nahm ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sagte ihm, wenn du Gottes Sohn bist, dann wirf dich hinab, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engel deinetwegen Befehl geben und sie werden dich auf ihren Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Da sagte Jesus zu ihm, es steht aber auch geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Und das ist auch etwas, das wir nicht tun sollten. Wir sollten ihn niemals versuchen, auf die Probe stellen, missgünstig. Vers 8. Wieder nahm ihn der Teufel mit sich auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und sagte zu ihm, das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Und da sagte Jesus zu ihm, geh weg, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Und da verließ ihn der Teufel und sie, Engel, traten zu ihm und dienten ihm. Er hatte gewusst, dass ihm Gott hilft. Er hat nicht dem Satan nachgegeben. Und auch wir sollen nicht dem Satan nachgeben. Denn alle heidnischen Feste, die bestehen, sind von Satan erschaffen. Christus hatte 40 Tage und 40 Nächte gefastet. Ich glaube, das wird heute fast unmöglich sein, dass das ihm jemals einer nachmachen kann. Von uns. Das ist schwer. Aber das war auch nur möglich, weil Gott ihm geholfen hat. Weil er Gott nah war. Lesen wir Esther 3. In Esther 3 entnehmen wir, dass Haman das gesamte Volk Mordechais, die Juden, die sich im Königreich Ahasveros befanden, abschlachten wollte. Doch alles nur aus einer großen Verschwörung heraus. Aber schauen wir, wie Esther reagiert hat. Eine sehr, sehr besinnliche Tat, die auch mich immer wieder inspiriert. Wir lesen Esther 4, die Verse 1 bis 17. Esther 4, die Verse 1 bis 17. Als Mordechai alles erfuhr, was geschehen war, zerriss er seine Kleider, legte Sack und Asche an und ging hinaus, mitten in die Stadt, und schrie laut und kläglich. Und er kam bis vor das Tor des Königs. Denn es durfte niemand zu des Königs Tor hineingehen, der einen Sack anhatte. Und in allen Ländern, an welchen Ort das Wort und Gebot des Königs gelangte, war ein großes Klagen unter den Juden. Und viele fasteten, weinten, trugen Leid und lagen in Säcken und in der Asche. Da kamen die Mädchen Esthers und ihre Kämmerer und berichteten es ihr. Da erschrak die Königin sehr und sie sandte Kleider, damit Mordechai sie anziehen und den Sack ablegen sollte. Aber er nahm sie nicht an. Und da rief Esther Hatach von den Kämmerern des Königs, der vor ihr stand, und gab ihm Befehl an Mordechai, um zu erfahren, was das sei und warum er so tue. Und da ging Hatach zu Mordechai hinaus in die Gasse der Stadt, die vor dem Tor des Königs war. Und Mordechai sagte ihm alles, was ihm begegnet war. Und die Summe des Silbers, das Haman versprochen hatte, in des Königskammers abzuwiegen, um der Juden willen, um sie zu vernichten. Und gab ihm die Abschrift des Gebots, und zu Susa erlassen, die zu Susa erlassen war, um sie zu vernichten, damit er es Esther zeigte und ihr berichtete und ihr gebiete, zum König hineinzugehen, um zu flehen und Bitte an ihm zu richten um ihres Volkes. Als Hatach hineinkam und Esther die Worte Mordechai sagte, sagte Esther zu Hatach und gebot ihm an Mordechai: Es wissen alle Knechte des Königs und das Volk in dem, den Ländern des Königs, dass wer zum König in den Hof hineingeht, er sei Mann oder Frau, der nicht gerufen ist, der soll nach dem Gebot sofort sterben. Es sei denn, dass der König das goldene Zepter gegen ihn streckt, damit er lebendig bleibt. Ich aber bin nun in 30 Tagen nicht gerufen worden, zum König hinaufzukommen. Als die Worte Esthers Mordechais berichtet wurden, ließ Mordechai Esther wieder sagen: Denke nicht, dass du dein Leben errettest, weil du im Haus des Königs bist vor allen Juden. Denn wenn du zu dieser Zeit schweigen wirst, so wirst du den Juden von einem Ort her eine Hilfe und Errettung entstehen. Und du und das Haus deines Vaters werden umkommen. Und wer weiß, ob du nicht um dieser Zeit willen zur königlichen Würde gekommen bist. Vers 15. Esther ließ Mordechai antworten: So geh hin und versammle alle Juden, die zu Susa sind, und fastet für mich, indem ihr 3 Tage lang nicht esst und trinkt, weder Tag noch Nacht. Ich und meine Mädchen wollen auch so fasten. Und so will ich gegen das Gebot des Königs hineingehen. Komme ich um, so komme ich um. Mordechai ging hin und tat alles, was ihm Esther geboten hatte. Lesen wir die Verse 5 bis, nee, Kapitel 5, die Verse 1 bis 3. Am dritten Tag zog sich Esther königlich an und trat in den inneren Hof am Haus des Königs gegenüber dem Haus des Königs. Der König saß auf seinem königlichen Thron im königlichen Haus gegenüber der Tür des Hauses. Und als der König die Königin Esther im Hof stehen sah, erlangte sie Gnade vor seinen Augen. Und der König streckte das goldene Zepter in seiner Hand gegen Esther. Da trat Esther herzu und rührte die Spitze des Zepters an. Da sagte der König zu ihr: Was hast du, Esther, Königin? Und was erbittest du? Auch die Hälfte des Königreichs soll dir gegeben werden. Esther stand vor einem großen Problem. Wie vielleicht wir auch manchmal vor einem großen Problem stehen. Und ging sogar gegen das königliche Gesetz, dass man nur nach 3 Tagen, dass sie nach 3 Tagen zum König hineinging, obwohl sie nicht gerufen wurde. Gott war mit Esther, um ihr und den Juden zu helfen. 3 Tage und 3 Nächte hatte sie gefastet und hat ein ganzes Volk errettet. Es war Gott, der ihr geholfen hat. Es ist Gott, der Sühne schafft. Auch Esra 8 Esra 8, die Verse 21 bis 23. Und ich ließ dort am Strom bei Ahava ein Fasten ausrufen, damit wir uns vor unserem Gott demütigten, um für uns und unsere Söhne und alle unsere Habe eine Reise ohne Gefahr zu erbitten. Denn ich schämte mich, vom König Geleit und Reiter zu fordern, um uns unterwegs gegen die Feinde zu helfen. Denn wir hatten den König gesagt, die Hand unseres Gottes ist zum Besten über alle, die ihn suchen, und seine Stärke und sein Zorn über alle, die ihn verlassen. Also fasteten wir und erbaten das von unserem Gott, und er erhörte uns. Schauen wir auf die Antwort, Vers 31. So brachen wir am 12. Tag des ersten Monats vom Strom Ahava auf, um nach Jerusalem zu ziehen. Und die Hand unseres Gottes war über uns und errettete uns von der Hand der Feinde und derer, die uns auf dem Weg nachstellten. Haben wir Ängste, wenn wir auf das Labhüttenfest gehen? Dass man vielleicht die Kinder weggenommen bekommt? Hohe Strafen kommen, die man nicht bezahlen kann? Ich bin mir sicher, dass Gott auch hier eingreifen wird. Wir dürfen nicht mit Angst verzagen und vor Gott loslassen, sondern festhalten. Wir brauchen dieses Vertrauen zu Gott. Setzen wir unser Vertrauen mit Fasten auf Gott? Oder tun wir das nur, weil es so gefordert ist und lassen den tatsächlichen Sinn außer Acht? Fasten wir und bitten darum, dass Gott uns hilft? Geben wir uns bei Problemen vielleicht geschlagen und meinen dann, ja, das ist dann eben jetzt mal so, da kann man jetzt nichts machen. Gott kann mir da jetzt auch nicht helfen. Ist das der Gedanke? Wenn wir das denken, haben wir Gott nicht verstanden. Haben Sie es jemals versucht? Wenn nicht, dann tun Sie es. Schauen wir, was Daniel tat. Daniel 9. Er hatte auch sehr, sehr viele Leiden. Und trotzdem hat er nie aufgegeben. Daniel 9, mein guter Freund. Wir beginnen mit Vers 3. Daniel 9, Vers 3. Und ich wandte mein Gesicht zu Gott, dem Herrn, um zu beten und zu flehen mit Fasten in Sack und Asche. Ich betete aber zu dem Herrn, meinem Gott, bekannte und sagte, ach lieber Herr, du großer und schrecklicher Gott, der du Bund und Gnade denen hältst, die dich lieben und deine Gebote halten. Lieben wir Gott? Halten wir seine Gebote? Tun wir das? Vers 5. Wir haben gesündigt. Wir haben gesündigt, sagt Daniel. Unrecht getan, sind gottlos gewesen und abtrünnig geworden. Wir sind von deinen Geboten und Rechten abgewichen. Wir gehorchten deinen Knechten, den Propheten, nicht, die in deinem Namen unseren Königen, Fürsten, Vätern und allen Volk im Land predigten. Du, Herr, bist gerecht. Wir aber müssen uns schämen. Wie es denn jetzt denen von Juda und denen von Jerusalem und denen ganz Israel geht, denen, die nah und denen, die fern sind, in allen Ländern, wohin du sie verstoßen hast, wegen ihrer Schuld, die sie an dir begangen haben. Sie waren gefangen, voller Sünde. Ja, Herr, Vers 8, wir, unsere Könige, unsere Fürsten und unsere Väter müssen uns schämen, dass wir uns an dir versündigt haben. Dein aber, Herr, unser Gott, ist die Barmherzigkeit und Vergebung, denn wir sind abtrünnig geworden und gehorchten nicht der Stimme des Herrn, unseres Gottes, dass wir nach seinen Gesetzen gelebt hätten, dass er uns durch seine Kraft die Propheten vorlegte, sondern das ganze Israel übertrat dein Gesetz und sie wichen ab, indem sie deine Stimme nicht gehorchten. Darum trifft uns auch der Fluch und der Schwur, die im Gesetz des Mose, des Knechtes Gottes geschrieben stehen, weil wir an ihm gesündigt haben. Gehen wir auch zu Vers 18. Neige dein Ohr, mein Gott, und höre, tu deine Augen auf und sieh unsere Verwüstung und die Stadt, die nach deinem Namen genannt ist. Denn wir liegen vor dir mit unserem Gebet, nicht aufgrund unserer Gerechtigkeit, sondern aufgrund deiner großen Barmherzigkeit. Ach Herr, 19, höre, ach Herr, sei gnädig, ach Herr, merke auf und tu es und verzieh nicht um deiner selbst willen, mein Gott, denn deine Stadt und dein Volk ist nach deinem Namen genannt. Als ich noch so redete und betete und meine Sünde und die meines Volkes Israel bekannte und mit meinem Gebet vor dem Herrn, meinem Gott, lag und den heiligen Berg meines Gottes, gerade als ich in meinem Gebet so redete, flog der Mann Gabriel, den ich zuvor in der Vision gesehen hatte, daher und rührte mich an um die Zeit des Abendopfers. Und er unterrichtete mich, redete mit mir und sagte, Daniel, jetzt bin ich ausgegangen, um dir Verständnis zu geben. Als du anfingst zu beten, ging dieser Befehl aus. Und ich komme, um es dir mitzuteilen. Denn du bist viel geliebt und wert. So merke nun darauf, damit du die Vision verstehst. Daniel war viel geliebt und Gott hatte die Gebete Daniels gehört. Warum sollte er unsere nicht hören? Nur weil es eine andere Zeit war? Er trug Leid, er fastete, sie beteten für das ganze Volk. Daniel tat dies mit voller Überzeugung, fest im Glauben. Können wir das auch? Haben wir auch so viel Glauben? Kommen wir zum letzten Punkt. Wir fasten, um unseren Glauben zu stärken. Und um der Welt und des Fleisches Gelüste zu besiegen. Gehen wir gemeinsam zu Matthäus 7. Die Kehle wird langsam schwer. Matthäus 17 und die Verse 14 bis 21. Und als sie zur Menschenmenge kamen, trat ein Mensch zu ihm und fiel vor ihm auf die Knie und sagte, Herr, erbarme dich über meinen Sohn, denn er ist mondsüchtig und er leidet schwer. Er fällt oft ins Feuer und oft ins Wasser. Und ich habe ihn zu deinen Jüngern gebracht und sie konnten ihn nicht heilen. Jesus aber antwortete, oh, du ungläubiges und verkehrtes Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein? Wie lange soll ich euch ertragen? Bringt ihn mir hierher. Und Jesus bedrohte den Dämon und er fuhr vor ihm aus und der Junge wurde in dieser Stunde gesund. Und da kamen die Jünger für sich allein zu Jesus und sagten, warum konnten wir ihn nicht austreiben? Und Jesus sagte zu ihnen, wegen eures Kleinglaubens oder Unglaubens. Denn wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, dann werdet ihr auch diesen Berg sagen, heb dich von hier dorthin und er wird sich hinwegheben. Und nichts wird euch unmöglich sein. Aber, Vers 21 sagt er, diese Art von Dämonen fährt nicht aus, außer durch Beten und Fasten. Manchmal kommt eben nur mit Beten, mit Fasten, kommt man aus gewissen Situationen heraus. Weil Gott sehen möchte, dass wir ihn vertrauen, dass wir unsere Probleme auf ihn legen. Nicht für uns behalten und sagen, ich muss jetzt da dagegen kämpfen, ich muss da was tun. Manche Probleme können wir nicht lösen. Die kann eben nur Gott lösen. Und das ist manchmal auch eine Prüfung für uns. Falsch wäre es, eben wenn man sich diesem Problem einfach ergeben sagt, ja, das ist halt eben mal so. Nein, es ist eben nicht so. Wenn es nicht gut ist, dann ist es nicht gut. Punkt. Dann muss man auch was dafür tun. Gott sagt, wenn wir nicht daran glauben, eure Gedanken sind nicht meine Gedanken. Ihr habt absolut falsche Gedanken. Ich kann euch helfen, wenn du das willst. Gott kann für alle Probleme Lösungen schaffen. Er kann. Die Frage ist, will ich? Was lesen wir über Moses Glaube? Auch sehr interessant. Man muss sich mal fragen, ob wir in der Lage gewesen wären, das zu tun, was Mose da getan hat. Hebräer 11. Hebräer 11, die Verse 24 bis 29. Durch Glauben weigerte sich Mose, als er groß geworden war, ein Sohn der Tochter des Pharaos genannt zu werden. Lieber erwählte er, mit dem Volk Gottes Misshandlungen zu leiden, als den vorübergehenden Genuss der Sünde zu haben. Können wir das auch? Könnten wir auch heute sagen, ich hab so viel und ich will das nicht aufgeben. Ich will das alles behalten. Vers 26. Und hielt die Schmach Christi für größeren Reichtum als die Schätze Ägyptens. Denn er sah auf die Belohnung. Sehen wir auf die Belohnung? Und ich rede nicht von einer physischen Belohnung. Ich rede vom ewigen Leben. Durch Glauben verließ er Ägypten und fürchtete den Zorn des Königs nicht, denn er hielt sich an den, der ihn nicht sah, als sähe er ihn. Schauen wir uns das an. Er hielt sich an den, den er nicht sieht. Durch Glauben hielt er das Passa und das Besprengen mit Blut, damit der Verderber ihre Erstgeburten nicht antastete. Durch Glauben gingen sie durchs Rote Meer, wie durch trockenes Land, was die Ägypter auch versuchten und ertranken. Dazu gehört Glaube. Schauen wir 2. Mose 34 an. Moses Glaube war wirklich unheimlich groß. Auch wenn er manchmal verzweifelt und mitunter sündigte, dass er die Gesetzestafel zerbrach, am Haderwasser den Fels schlug, symbolisch für Christus, aus Zorn. 2. Mose 34, Vers 1. Gott sagte zu Mose, Hau dir zwei Steintafeln zurecht, wie die ersten waren. Dann will ich auf die Tafeln die Worte schreiben, die auf den ersten Tafeln gestanden haben, die du zertrümmert hast. Ganz nebenbei, die du kaputt gemacht hast. Vers 28. Hierauf verweilte Mose dort beim Herrn 40 Tage und 40 Nächte, ohne Brot zu essen, ohne Wasser zu trinken. Und er, Gott, schrieb auf die Tafeln die Gebote des Bundes, die 10 Gebote. Aber dennoch demütigte sich Mose vor Gott, weil er eben Gottes erste Gesetzestafeln aus seinem Zorn zerbrochen hatte. Die Alten wussten, was Demut ist. Die Frage ist, wissen wir das? Tun wir das auch in Demut? Oder lassen wir unseren Unmut anstehen und anwachsen? Jakobus 4. Jakobus 4, die Verse 5 bis 10. Oder meint ihr, die Schrift sagt umsonst, der Geist, der in uns wohnt, sehnt sich mit Eifer? Er gibt aber umso reichlicher Gnade. Darum, sagt sie, Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. So seid nun Gott untertan, widersteht dem Teufel, dann flieht er von euch. Naht euch zu Gott, dann naht er sich zu euch. Reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, ihr Wankelmütigen. Tragt Leid und trauert und weint, das heißt fastet. Euer Lachen verwandelt sich in Weinen und eure Freude in Traurigkeit. Demütigt euch vor dem Herrn, dann wird er euch erhören. Glauben wir das? Oder glauben wir das nicht? Wir können unsere Probleme beiseite schaffen, wenn wir Gott durch Fasten und Gebet und Bitte darum bitten. 1. Petrus. 1. Petrus 5. Und die Verse 5 bis 8. Ebenso, ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter. Alle aber ordnet euch einander unter und umhüllt euch mit Demut. Denn Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöht zu seiner Zeit. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Lassen Sie sich nicht von Teufel verschlingen. Durch Unmut, durch die Probleme von dummen Gesetzen, weil Kinder nicht mit aufs Laubhüttenfest dürfen. Gott wird das richten. Philipper. Gehen wir zu Philipper. Philipper 2, die Verse 1 bis 8. Wenn es nun bei euch irgendeine Ermutigung in Christus gibt, irgendeinen Trost der Liebe, irgendeine Gemeinschaft des Geistes, irgendeine herzliche Liebe und Barmherzigkeit, dann erfüllt meine Freude, dass ihr gleichgesinnt seid, dieselbe Liebe habt und einmütig auf ein Ziel bedacht seid. Tut nichts aus Streitsucht oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Und jeder sehe nicht auf den eigenen Vorteil, sondern auch auf das, was dem anderen dient, was deinem Nächsten hilft. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie Jesus Christus auch war, der, als er in göttlicher Gestalt war, es nicht für einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern sich selbst entäußerte und Knechtsgestalt annahm, den Menschen gleich und dem Äußeren nach als ein Mensch erkannt wurde. Er erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Christus starb für uns. Und Christus hat uns auch gesagt, legt eure Probleme in Gottes Hand. Wo ist unser Glaube? Warum fasten wir dann, wenn wir nicht glauben? Wir müssen in der Lage sein, uns Gott regelrecht in allem zu unterwerfen. In Demut und in Ehrfurcht, um immer wieder Versöhnung mit Gott zu erlangen. Denn sonst kann Gott nicht helfen. Wenn wir nicht daran glauben, dass Gott uns helfen kann, beschneiden wir Gott in seiner Kraft. Ja, du kannst ja nicht helfen. Du kannst mir jetzt nicht helfen. Wir beschneiden Gottes Kraft damit. Das ist, als wenn man ihm ins Gesicht reinspuckt. Wir können uns nur helfen lassen, wenn wir daran glauben. Und wenn wir fasten, in Demut, mit Herzen, dann wird er auch helfen.